Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie heute wieder zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht begrüßen. Mein Name ist Christian Bohlmann und ich habe heute wieder Frau Dr. Vera Niestegger aus dem 6. Senat bei uns im Haus zu Gast. Hallo, Vera.
Hallo, Christian. Ich freue mich natürlich auch, heute wieder dabei sein zu können.
Ja, Vera, wir wollen heute eine Entscheidung des 10. Senats bei uns aus dem Haus aus Januar 2024 besprechen, die sich im Grenzbereich zwischen Insolvenzrecht einerseits und Steuerrecht andererseits tummelt. Wir haben ja schon die erste Folge des Jahres zusammengesprochen. Auch da waren sowohl der Sachverhalt als auch die rechtliche Würdigung anspruchsvoll. Und da bleiben wir, das darf ich sagen, unserem Motto treu. Wir haben im Vorfeld des Podcasts mal versucht, schlagwortartig zusammenzustellen, worum es in der Entscheidung geht. Das ist uns in unter drei Zeilen nicht gelungen. Deshalb möchte ich es mal darauf beschränken zu sagen, dass sich der Senat in erster Linie mit der Frage zu befassen hatte, ob eine bestimmte Steuerforderung eine Masseverbindlichkeit oder aber eine Forderung gegen das insolvenzfreie Vermögen darstellt. Die Sache wird ein bisschen klarer, wenn wir uns den Sachverhalt anschauen, der insbesondere durch verschiedene zeitliche Zäsuren geprägt ist. Vielleicht magst du den einmal schildern, Vera.
Ja, gerne. Also in unserem Streitfall war es jetzt so, dass der Steuerschuldner Eigentümer einer Immobilie war. Und bei diesem Steuerschuldner waren einige Steuerrückstände aufgelaufen. Das heißt, er konnte seine Steuern nicht mehr bezahlen, schuldete dem Finanzamt also schon einiges. Das Finanzamt hat dann von seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Zwangshypothek auf dem Grundstück einzutragen. Die Zwangshypothek ist ein Sicherungsmittel, das das Finanzamt immer dann benutzt, wenn Steuerpflichtige sehr hohe Steuerschulden haben und auch keine andere Möglichkeit mehr besteht, an das Geld zu kommen. Das ist quasi der letzte Ausweg in solchen Fällen. Weil der Steuerschuldner dann auch im Laufe der Zeit nicht bezahlen konnte, hat das Finanzamt aus der Zwangshypothek die Zwangsversteigerung der Immobilie beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Und das Amtsgericht hat den Antrag auch positiv beschieden. Es hat also die Beschlagnahme angeordnet.
Ja, an der Stelle vielleicht ein kurzer Einschub von mir. Da sieht nämlich das Gesetz vor, dass mit dem Zugang des Beschlusses über die Anordnung der Zwangsversteigerung die Beschlagnahme des Grundstücks wirksam wird. Das ergibt sich aus § 22 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, kurz ZVG. Bis dahin hatte ja der Verstreckungsgläubiger, also das Finanzamt, dieses Betreiben der Zwangsversteigerung ziemlich forciert, hat dann die Zügel aber ein bisschen schleifen lassen, nicht wahr?
Genau, das Finanzamt hat erstmal einige Zeit vergehen lassen und in dieser Zeit ist jetzt, in Klammern unglücklicherweise, über das Vermögen des Steuerpflichtigen das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Und der Kläger aus unserem Verfahren, über das wir hier heute sprechen, ist zum Insolvenzverwalter bestellt worden.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Einschub von mir. Das ist eben die herkömmliche Situation, wenn wir es mit Klageverfahren zu tun haben, in denen über das Vermögen des eigentlichen Steuerschuldners das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Da ist es so, dass mit der Insolvenzeröffnung die Verfügungsbefugnis nach § 80 der Insolvenzordnung auf den Insolvenzverwalter übergeht und damit ist nicht mehr der Kläger oder die Klägerin der oder diejenige, der oder die das Klageverfahren führt, sondern eben der Insolvenzverwalter bzw. die Insolvenzverwalterin, die dann das Klageverfahren fortführt oder aber auch, wie im vorliegenden Verfahren, die Klage erhebt.
Ja, genau, so war das auch im vorliegenden Verfahren. Und zudem war es nun so, dass erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens dann tatsächlich es zur Veräußerung der Immobilie im Wege der Zwangsversteigerung kam. Bei der Zwangsversteigerung wurde dann natürlich auch ein Erlös erzielt. Das war ja der Sinn und Zweck der Versteigerung. Und auf Grundlage dieses Erlöses hat das beklagte Finanzamt einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn ermittelt, und zwar im Sinne des § 23 des Einkommensteuergesetzes. Und weil es eben einen Gewinn ermittelt hat, hat das Finanzamt dann auch eine Einkommensteuer festgesetzt, aber nicht, wie man vielleicht erst einmal denken würde, gegenüber dem ursprünglichen Steuerpflichtigen, sondern gegenüber dem Insolvenzverwalter. Und zudem haben sie die ja, dort ermittelte Steuer auch nicht zur Tabelle angemeldet. Und warum haben sie das so gemacht? Weil das Finanzamt eben davon ausgegangen ist, dass es sich bei dem Veräußerungsgewinn um eine sogenannte Masseverbindlichkeit im Sinne des Paragraphen 55 der Insolvenzordnung handelt.
Ja, und es wäre kein Fall draus geworden, wenn der Insolvenzverwalter das nicht anders gesehen hätte. Der hat nämlich das Vorgehen des Finanzamtes in zweierlei Hinsicht kritisiert. Einmal einkommensteuerrechtlich, aber auch insolvenzrechtlich. Und zwar hat er, was die Würdigung des Veräußerungsgeschäftes anging, vorgetragen, dass er der Auffassung sei, dass ein Veräußerungsgeschäft im Sinne des Paragraphen 23 des Einkommensteuergesetzes nicht vorliege, da weder er als Insolvenzverwalter noch der Insolvenzschuldner in der Lage gewesen seien, die Zwangsversteigerung zu verhindern. Und deswegen hätten die Voraussetzungen für die Annahme einer Veräußerung im Sinne von Paragraph 23 nicht vorgelegen. Dieser Fall, der sei anders zu behandeln als der Fall, in dem der Vollstreckungsschuldner die Zwangsversteigerung durch eine eigene Zahlung noch hätte abwenden können. Das war aufgrund der Beschlagnahme des Grundstückes im Streitfall nicht mehr möglich. Überdies war der Insolvenzverwalter der Auffassung, dass selbst wenn man über die Hürde des 23 ESTG hinwegkommen würde, also aus Sicht des Finanzamtes, keine Masseverbindlichkeit ihm gegenüber hätte angenommen werden dürfen. Er vertrat nämlich insoweit die Auffassung, dass die Zwangsversteigerung bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt und damit in Gang gebracht worden sei und die Veräußerung damit nicht eine Steuer verursacht habe, die durch eine Handlung des Insolvenzverwalters oder aber die Verwaltung der Insolvenzmasse begründet worden ist. Und das ist gerade Voraussetzung für die Annahme einer Masseverbindlichkeit im Sinne von Paragraph 55 der Insolvenzordnung. Vera, lass uns einmal schauen, wie der 10. Senat entschieden hat.
Ja, der Senat hat die Klage als begründet angesehen und sich der Auffassung des Insolvenzverwalters, also unseres Klägers, angeschlossen. Dabei ist der Senat auf die Frage, ob hier überhaupt ein Veräußerungsgewinn im Sinne des Paragraph 23 vorliegt, nicht eingegangen. Das musste er nämlich nicht, denn er ist schon zu der Auffassung gelangt, dass keine Masseverbindlichkeit vorliegt und deswegen die Steuer auch nicht gegenüber dem Insolvenzverwalter festzusetzen war. Um das zu verstehen, muss man vielleicht einmal einen Schritt zurück machen an dieser Stelle. Das hat auch der 10. Senat in seiner Entscheidung getan. Und man muss sich anschauen, welche unterschiedlichen insolvenzrechtlichen Forderungskategorien es überhaupt gibt. Es gibt nämlich drei Stück, die man unterscheiden muss. Erstmal gibt es sogenannte Insolvenzforderungen. Die sind in § 38 der Insolvenzordnung geregelt. Und das sind solche Vermögensansprüche gegen den Insolvenzschuldner, die vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründet wurden. Und dann gibt es eben die Masseverbindlichkeiten, über die wir hier sprechen. Die sind in § 55 der Insolvenzordnung geregelt. Das sind Forderungen, die durch Handlungen des Insolvenzverwalters oder in anderer Weise durch die Verwaltung, Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse begründet worden sind. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Forderungen gegen das insolvenzfreie Vermögen, das nicht von der Insolvenz betroffen ist.
Genau, diese drei Kategorien gibt es und hinsichtlich dieser Kategorien ist noch wichtig zu sagen, dass sich die Zuordnung zu diesen Kategorien nach dem Insolvenzrecht und nicht ausschließlich nach dem Steuerrecht bestimmt. Und dabei ist von einer Begründung von Forderungen immer schon dann auszugehen, wenn im Laufe eines Veranlagungszeitraumes ein bestimmter Besteuerungstatbestand, wie hier der Veräußerungstatbestand, der Art und Höhe nach tatbestandlich verwirklicht wird. Sofern sich dann die Situation ergibt, dass innerhalb eines Veranlagungszeitraumes mehrere Forderungskategorien betroffen sind, also Forderungskategorien, die du eben benannt hast, dann ist die Einkommensteuerschuld insoweit aufzuteilen. Und da muss man halt gucken, was das richtige Vorgehen ist als Gläubiger der Steuerforderung. Dabei ist es so, dass der Insolvenzverwalter der richtige Adressat für Steuerbescheide ist über Ansprüche, die Masseverbindlichkeiten betreffen. Insolvenzforderungen dagegen sind beim Insolvenzverwalter zur Tabelle anzumelden und Verwaltungsakte, die den übrigen Bereich betreffen, also das insolvenzfreie Vermögen des Insolvenzschuldners, die sind dem Insolvenzschuldner bekannt zu geben. Und jetzt lass uns doch mal schauen, wie der 10. Senat die Zuordnung im Streitfall begründet hat.
Ja, gerne. Also der Senat hat sich erst einmal die bisherige Rechtsprechung des BfH zu ähnlichen Fällen angeschaut. Das ist ja bei uns so üblich, dass wir so vorgehen. Und dann den hier zu entscheidenden Fall in die bisherige Rechtsprechung eingeordnet. Dabei hat der Senat auf die zeitliche Abfolge im Streitfall abgestellt. Wir führen uns nochmal kurz vor Augen. Der Antrag auf Zwangsversteigerung und die Beschlagnahme nach § 22 ZVG sind hier in diesem Fall vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgt. Und letztlich gibt es zwei BfH-Entscheidungen zu ähnlichen Konstellationen. Die erste ist eine schon relativ alte Entscheidung aus dem Jahre 1978. Die ist noch zur Konkursordnung ergangen. Das ist der Vorgänger der Insolvenzordnung. Der Sachverhalt war dabei aber relativ ähnlich zu unserem Besprechungsfall. Damals hat der BfH entschieden, dass in einem Fall, in dem die Zwangsversteigerung bereits vor der Eröffnung des Konkursverfahrens eingeleitet wird, eine Steuerschuld, die dann aus der späteren Versteigerung resultiert, keine Masseverbindlichkeit ist. 2020 hatte der BfH dann nochmal einen ähnlichen Fall, mit dem er sich beschäftigen musste. Diesmal ging es natürlich schon um die Insolvenzordnung, nicht mehr um die Konkursordnung. Und hier war der Sachverhalt aber ein bisschen anders. Der BfH hat hier entschieden, dass von einer Masseverbindlichkeit auszugehen ist, wenn die Zwangsversteigerung durch den absonderungsberechtigten Gläubiger nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingeleitet wird. Dabei hat der BfH dann in dieser jüngeren Entscheidung aus 2020 nochmal betont, dass kein Widerspruch zu der vorherigen Entscheidung besteht, da das einfach zwei verschiedene Fallskonstellationen sind. Einmal ging es um die Zwangsversteigerung vor und einmal nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
Ja, und wenn man sich die jüngere Entscheidung des BfH anschaut, dann bringt der BfH in dieser Entscheidung letztlich drei Argumente dafür, dass jedenfalls in dem Fall, in dem die Zwangsversteigerung erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens angestoßen wird, von einer Masseverbindlichkeit auszugehen ist. Erstmal führt der BfH an, dass es ja so sei, dass wenn die Zwangsversteigerung erst nach Insolvenzeröffnung in die Wege geleitet werde, das Grundstück jedenfalls für einen gewissen Zeitraum, nämlich bis zur Verwertung, Teil der Insolvenzmasse gewesen sei und der Insolvenzverwalter die Gelegenheit gehabt habe, das Grundstück aus der Insolvenzmasse freizugeben. Dann liegt nahe, dass man annimmt, dass die Veräußerung jedenfalls mittelbar auch auf der Verwaltung der Insolvenzmasse beruht und wir im Anwendungsbereich von § 55 der Insolvenzordnung sind. Zudem hat der BfH eine hypothetische Betrachtung angestellt und den Fall in den Blick genommen, in dem die Zwangsversteigerung nicht nur zur Befriedigung des absonderungsberechtigten Verstreckungsgläubigers führt, sondern auch einen nicht unerheblichen Mehrerlös zeitigt, der dann ja völlig fraglos der Insolvenzmasse zufließt. Und da sagt der BfH, naja, es kann ja nicht sein, dass die Insolvenzmasse in einem solchen gedachten Fall bereichert wird, wir aber, weil wir eine Masseverbindlichkeit verneinen, diese erhöhte Leistungsfähigkeit der Insolvenzmasse nicht dadurch berücksichtigen, dass wir eine Steuer gegenüber der Insolvenzmasse festsetzen, und zwar gegenüber dem Insolvenzverwalter in Form einer Masseverbindlichkeit. Ja, und der dritte Punkt, auf den der BfH in der jüngeren Entscheidung abgestellt hat, ist der, dass der Insolvenzverwalter in dem Fall, in dem erst nach Insolvenzeröffnung Zwangsverstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden, jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Beschlagnahme des Grundstückes oder der Immobilie, eine eigene Verwertungsmöglichkeit gehabt hat, die Immobilie also hätte freihändig veräußern können, sodass naheliegt, dass man insoweit auch von einer Masseverbindlichkeit und dem Vorliegen der Voraussetzungen von § 55 der Insolvenzordnung ausgeht. Damit, Vera, ist das Feld für die Sichtweise des 10. Senats eigentlich bereitet. Wie hat sich der 10. Senat positioniert in seiner Entscheidung?
Ja, ich habe es ja eben schon angesprochen, der Senat hat sich eben an dieser Rechtsprechung orientiert und ganz klar auf diese zeitlichen Komponenten abgestellt und eben gesagt, dass für die Qualifikation als Masseverbindlichkeit nur dann Raum ist, wenn die Zwangsversteigerung erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in die Wege geleitet worden ist, genau wie es in der alten Entscheidung aus dem Jahr 1978 eben auch war. Und weil hier die Beschlagnahme des Grundstücks ja schon vor der Insolvenzeröffnung erfolgt ist, ist der Senat zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Masseverbindlichkeit vorliegt und der Steuerbescheid war damit rechtswidrig.
Ja, jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht ohne Grund gerade die drei Argumente des BfH aus der jüngeren Entscheidung dargestellt habe. Da kann man sich ja schon überlegen, dass das eine oder andere Argument nicht nur auf den Fall zutrifft, in dem die Zwangsversteigerung erst nach Insolvenzeröffnung betrieben wird, sondern auch auf den Fall, in dem die Zwangsversteigerung schon angestoßen worden ist, als es noch kein Insolvenzverfahren gab. Hat sich der Senat dazu denn auch verhalten?
Ja, das hat der Senat natürlich auch gesehen und dazu auch Stellung genommen. Denn man muss natürlich sehen, dass in unserem Streitfall, egal ob es jetzt vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Beschlagnahme gekommen ist oder danach, das Grundstück eben zur Insolvenzmasse gehört. Und auch wenn bei der Versteigerung ein Erlös übrig geblieben wäre, dann wäre es auch hier so gewesen, dass dieser zur Insolvenzmasse gehört hätte und nicht dem Insolvenzschuldner, also unserem Steuerpflichtigen, zugute gekommen wäre. Der 10. Senat hat die Argumente auch aufgegriffen und vor diesem Hintergrund die Revision zugelassen. Der Senat hat dabei darauf hingewiesen, dass angesichts dieser vergleichbaren Interessenlage, also in Bezug auf alle drei Argumente, durchaus auch eine andere Sichtweise, nämlich die Qualifikation als Masseverbindlichkeit, theoretisch denkbar wäre. Denn man muss sich vor Augen führen, was jetzt daraus folgt, wenn man die Masseverbindlichkeit verneint. Wenn keine Masseverbindlichkeit gegeben ist, liegt eine Forderung gegen das insolvenzfreie Vermögen des Insolvenzschuldners vor. Und das gilt, obwohl dieser ja aus der eigentlichen Versteigerung keinen Cent gesehen hat. Entsprechend würde ja auch ein Steuerbescheid dann gegen den Insolvenzschuldner ergehen. Und das auch wiederum, obwohl er aus der Versteigerung keinen Cent gesehen hat. Und vor diesem Hintergrund hat der Senat der Sache dann auch grundsätzliche Bedeutung beigemessen und die Revision zugelassen.
Ja, und die Revision ist auch eingelegt worden. Das Revisionsverfahren trägt das Aktenzeichen Römisch 9R 6 aus 24. Was zum vorliegenden Verfahren noch zu sagen bleibt, ist, dass die Beteiligten sich ja nicht nur um die Qualifikation als Masseverbindlichkeit gestritten haben, sondern auch und man muss sagen, besonders um die Frage, ob der Veräußerungsvorgang, so wie er sich im Streitfall abgespielt hat, denn ein Veräußerungsvorgang im Sinne von § 23 StGB darstellt. Darüber hatte der Senat nicht zu entscheiden, weil er eben die Masseverbindlichkeitsqualität der vorliegenden Steuerforderung abgelehnt hat. Letztlich dürfte die Beantwortung der Frage, sind wir im Anwendungsbereich von § 23 StGB, aber nicht aufgehoben, sondern lediglich aufgeschoben sein. Denn wenn das BfH-Verfahren so ausgeht, dass der BfH die Entscheidung des 10. Senats hält, dann steht ja zu erwarten, dass gegenüber dem Insolvenzschuldner ein Steuerbescheid ergeht. Und da kann die einzige Verteidigungslinie des Steuerpflichtigen dann im Prinzip nur die Argumentation sein, dass der Anwendungsbereich von § 23 nicht eröffnet ist, weil es keine Veräußerung gibt. Sollte der BfH zu dem Ergebnis kommen, dass er der Entscheidung des 10. Senats nicht folgt, würde man ja eine Masseverbindlichkeit annehmen. Von einer solchen könnte man aber nur ausgehen, wenn man Farbe bekennt dahingehend, dass der Anwendungsbereich von § 23 StGB eröffnet ist. Insoweit bleibt die Revisionsentscheidung des BfH mit Spannung zu erwarten, Vera. Die Entscheidung des 10. Senats ist unter dem Aktenzeichen 10K 1934 aus 21 ergangen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, die Entscheidung mit mir zu besprechen.
Immer gerne.
Und möchte mich auch von Ihnen verabschieden und freue mich schon auf die nächste Folge des Podcasts Steuerrecht. Machen Sie es gut.
Auf Wiederhören.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.